Ihr geliebten Gottes, wie schön ist das, dass wir wieder zusammen sein dürfen. Und wie wertvoll ist das, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen. Und wir wollen sie haben, die Gemeinschaft im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, unserem Herrn und Haupt. Und wollen ihn in seinem Wort suchen und finden und betrachten. Für heute haben wir ein Thema, das so einfach ist, dass jedes Kind es verstehen kann. Wichtig sind die Fragen auch, aber es sind einfache Fragen. Drei einfache Fragen. Aber es ist richtig, es sind auch wichtige Fragen. Und es richtet sich gar überhaupt nicht an unsere Ratio, an unseren Verstand. Es richtet sich einzig und allein daran, ob wir glauben, was geschrieben steht. Unsere Versammlungen hier in Neudorf oder überhaupt die Versammlungen der CA sind ja geprägt von der Liebe Gottes, von der Liebe Gottes, die ohne Schranken ist, die überwindet, die den Sieg behält und die so lange das nicht ihre sucht, bis sie es eben gefunden hat. Und somit alle Schöpfung, den gesamten Kosmos, das ganze All vollkommen und vollständig versöhnt und ans Ziel gebracht hat. Das ist die Liebe, die in dem ganzen Bibelwort dargestellt wird, die aber besonders ihre allumfassenden Auswirkungen beim Apostel Paulus dargestellt bekommt. Und von dieser Liebe möchte ich auch heute gerne Zeugnis geben, aber eben auf ganz einfache Weise. Wir haben in unseren Versammlungen ja schon viel erklärt. Auch hier, vielleicht erinnert ihr euch, wir haben uns mit Vorurteilen zu diesem Thema auseinandergesetzt, haben erklärt, wie sich Schwierigkeiten auflösen, wenn wir nur ganz dicht beim Wort eben bleiben. Denken wir nur an das Wörtlein ewig, wie das zu verstehen ist, wie es die Bibel meint. Denken wir an die Bezeichnung alle, dass damit auch wirklich alle gemeint sind. Wir haben erörtert, wie das zugeht, dass der Tod in Sieg verschlungen wird. Wir haben betrachtet, dass Gott niemandem sein Heil aufzwingt, sondern dass es bewusst und freiwillig und gerne angenommen wird, auch dass es kein Automat ist, kein Heilsschalter, der umgelegt wird und schon funktioniert alles. Nein, es ist kein Automat. Jedenfalls, wir haben schon so viel Gutes, Wichtiges, Notwendiges und Wesentliches betrachtet und wollen es ja auch weiter betrachten. Das ist aus meiner Sicht, dass jede einzelne Betrachtung ein Segen war, wertvoll war, notwendig war und dass es eben auch wertvoll bleibt, uns damit zu beschäftigen. Aber heute machen wir uns mal ganz einfach. Wir fragen nicht nach dem Wie, wir erklären auch nicht das Warum, wir beschäftigen uns nicht mit dem Wie geht das zu, sondern wir stellen drei ganz einfache Fragen, ohne weitere Erklärung. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, das ist die Frage, was will Gott? Keine weitere Erklärung, keine Betrachtung von Wortbedeutungen, einfach nur die Frage, was will denn Gott? Was ist in Bezug auf die Versöhnung aller? Was ist in Bezug auf die Liebe Gottes zu allen? Was ist in Bezug zur Rettung aller? Was ist da eigentlich Gottes Wille? Das ist doch das Entscheidende. Dazu brauchen wir auch keine weitere Erklärung. Dazu braucht es doch nur den Glauben. Glauben wir der Bibel, glauben wir dem Wort der Wahrheit, glauben wir Gottes aufgeschriebenem Wort. Denn dieser Glaube, der braucht keine Erklärung. Der braucht auch kein Verständnis. Schön ist es natürlich, wenn wir es im Nachhinein dann auch verstehen. Aber wir müssen gar nicht verstehen und nachvollziehen, wie Gott das machen und schaffen wird. Gott sagt doch selbst, dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Ja, so weit der Himmel höher ist, so weit höher sind seine Gedanken. Wir Menschen, wir wollen gerne erst verstehen und glauben dann so weit, wie wir verstehen. Aber das ist doch nicht das Wesen des Glaubens. Der Glaube, der glaubt einfach. Selbst dann, wenn wir nicht verstehen, selbst dann, wenn wir nicht nachvollziehen können, selbst dann, wenn Fragen offen bleiben, einfach nur glauben wir dem, was geschrieben steht. Und das sehen wir uns an zu dieser Frage, was will Gott? Will Gott alle ans Ziel bringen? Will Gott alle retten? Will Gott den Tod in Sieg verschlingen? Will Gott ein Ende aller Gerichte? Will Gott alle versöhnen? Will Gott alle in seine Herrlichkeit führen? Was will Gott? Das ist die erste einfache und wichtige Frage. Eine biblische Antwort, also eine hat bestimmt jetzt jeder im Sinn, die kommt gleich erst. Eine biblische Antwort finden wir in Jeremia 29. Da lässt Gott den Propheten zu den Israeliten sprechen, die in der babylonischen Gefangenschaft sind. Es ist ein bekanntes Wort. Ich lese in Jeremia 29 ab Vers 8. Denn so spricht Yahweh, der Heerscharen, der Gott Israels, lasst euch, jetzt müssen wir aufpassen, was da steht, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern, lasst euch von denen nicht täuschen und höret nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasset, denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Yahweh, denn so spricht Yahweh, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Hier warnt Gott vor Täuschungen, die gab es schon damals. Und er warnt das Volk weiter, dass es auch nicht auf die eigene Stimme, auf die eigenen Gedanken hören soll. Bedenken wir, die eigene Sichtweise, das gilt damals und heute genauso, geschieht ja immer durch die eigene Brille, ist geprägt von dem, was wir wahrnehmen, geprägt von dem, was wir gerne hätten. Aber das sind Gottes Gedanken eben ganz anders. Denn jetzt kommt das bekannte Wort, wir sind in Vers 11, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Yahweh. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht Yahweh. Und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht Yahweh. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, wo ich euch weggeführt habe. Die Lage, die Situation, in der sich die damaligen Israeliten befanden, die war aussichtslos. Sie haben eine militärische Niederlage erlebt. Viele sind dabei umgekommen. Der Überrest befindet sich in Gefangenschaft, weit entfernt von Israel und Jerusalem. Kein Frieden, keine glückliche Situation, keine Hoffnung. Und in diese traurige Situation spricht Gott, ich, Yahweh, ich habe Gedanken des Friedens für euch. Gedanken des Friedens nicht zum Unglück, sondern um euch Ausgang aus dieser Situation und Hoffnung in dieser Situation zu gewähren. Das sind seine Gedanken. Das ist sein Wille. Er will ihnen Hoffnung und Frieden geben. Das ist sein Wille. Und dann noch eins obendrauf. Ihr werdet mich anrufen und ich werde auf euch hören. Ihr werdet mich suchen und auch noch finden. Ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich finden lassen. Und die Gefangenschaft wird Gott wenden. Und das Vertriebensein, er wird sie sammeln. Und das Weggeführtsein, er wird sie zurückbringen. Und bedenken wir bei all dem, dieses Wort vom Propheten Jeremia hat sich ja längstens erfüllt. Es waren also nicht nur Worte und Absichten. Gott hat es erfüllt, hat seinen Willen in die Tat umgesetzt. Und zweitens dürfen wir bedenken, Israel ist Muster- und Anschauungsvolk. Dürfen wir also diese Gedanken Gottes übertragen? Übertragen auf die ganze Schöpfung. Denn nicht nur das damalige Israel war in Gefangenschaft, sondern die ganze Schöpfung ist in Gefangenschaft und unter der Knechtschaft des Satans. Haben wir auch gestern schon gelesen, Hebräer 2, Vers 14. Hat Gott für diese gesamte geknechtete Schöpfung auch Gedanken des Friedens? Wird er auch da Ausgang und Hoffnung gewähren, wird die Schöpfung ihn auch anrufen und er wird sie hören, werden sie ihn auch suchen und finden, werden sie auch nach ihm fragen von ganzem Herzen und er wird sich finden lassen. Lesen wir, was da in Hebräer 2, Vers 14 steht. Um der Bedeutung des Wortes willen lese ich schon ab Vers 8, aber ich möchte euch bitten, lest in eurer stillen Zeit mal das ganze Kapitel 2, Hebräer 2. Da ist die Rede von einer Rettung solchen Ausmaßes. Eine Rettung, die ihren Anfang durch das vom Herrn gesprochene Wort genommen hat. Eine Rettung, die Gott feierlich mitbezeugt durch Zeichen und Wunder und Machttaten und Austeilungen Heiligen Geistes. Und jetzt der Vers 8, da heißt es, alles ordnest du ihm unter seine Füße. Also, Gott der Vater ordnet dem Sohn Jesus Christus alles unter. Denn indem er ihm alles unterordnet, lässt er nichts, was ihm nicht untergeordnet ist. Er lässt nichts, was ihm nicht untergeordnet ist, bleibt nichts übrig. Es gibt keinen dualen Ausgang, es gibt nur einen einheitlichen Ausgang. Dann heißt es weiter, nun zwar sehen wir noch nicht das All ihm untergeordnet. Wie damals die Gefangenen, die sahen das auch noch nicht, die waren in babylonischer Gefangenschaft. Wir sehen das jetzt auch noch nicht vor unserem leibhaftigen Auge. Noch ist die Gefangenschaft sichtbar, aber das Freiwerden ist schon bei Gott beschlossen. Ich lese weiter. Nun zwar sehen wir noch nicht das All ihm untergeordnet, doch wir erblicken den. Und wir erblicken ihn in seinem Wort. Wir erblicken den, der für eine kleine Weile geringer als Boten gemacht wurde. Jesus, um des Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre begrenzt, damit er nach Gottes Gnade für jeden den Tod schmecke, denn es kam ihm zu, um dessen Willen das All ist und durch den das All ist, den, der viele Söhnung zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen, denn sowohl der Heiligende wie auch die geheiligt werden, stammen alle aus dem einen und deshalb schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und jetzt der Vers 14, weil nun die Kindlein am Blut und Fleisch teilgenommen haben, hat auch er in nächster Nähe denselben Teil gehabt, damit er durch den Tod den abtue, der die Gewalt des Todes hat. Das ist der Widerwirker, das ist der Satan. Und all diese losgebe, die durch die Todesfurcht während ihres gesamten Lebens der Sklaverei verfallen waren. Hier ist die Rede von Jesus Christus, von dem Einzigen, in dem Heil ist. In keinem anderen Namen ist Heil, als nur in dem Namen Jesu Christi und durch seinen Tod. Und das ist ja schon eine Tatsache. Jesus starb und ist auferstanden. Durch seinen Tod tut er den ab, der die Gewalt des Todes hat. Das ist der Satan. Und es geht weiter. Er gibt sie alle los, macht sie alle frei, die durch die Todesfurcht während ihres gesamten Lebens dieser Sklaverei verfallen waren. Das ist der Wille Gottes, also auch für die gesamte Schöpfung. Was wir eben in Bezug auf die gefangenen Israeliten gelesen haben, können wir projizieren auf die gesamte Schöpfung. Das ist der Wille, das sind die Gedanken Gottes. Das muss wohl auch so sein. Warum muss das so sein? Was bedeutet der Name Jesu? Jesus bedeutet, Yahweh ist Rettung. Matthäus sagt es, denn er wird sein Volk, und wir haben gerade gelesen, nicht nur sein Volk, sondern seine ganze Schöpfung, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Der Vater gibt dem Sohn einen Namen, den Namen Jesus. Der Sohn ist das Gepräge des Vaters, das Abbild des Vaters. Er stellt das Wesen des Vaters sichtbar dar. Und dieses Wesen ist was? Rettung. Yahweh ist Rettung. Das ist sein Wille. Deutlicher kann man es doch nicht ausdrücken als in diesem Namen. Das ist sein Name, das ist sein Wille, das sind die Gedanken Gottes. Und dem Propheten Samuel wird bezeugt, 2. Samuel 14, Vers 14, Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe. Gott, der Vater, Gott, der Retter, er sinnt darauf, er denkt drüber nach, er macht sich Gedanken, er überlegt, er plant, er findet einen Weg, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibt. Und warum macht er das? Weil es sein Wille ist. Er sucht einen Weg der Rettung und hat diesen Weg definiert in Jesus Christus. Er, sagt Johannes 14, Vers 6, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und Apostelgeschichte 4, Vers 12 haben wir eben schon anklingen lassen. Es ist in keinem anderen das Heil. Das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal, ob das dieser Welt gefällt oder nicht. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Warum müssen wir im Namen Jesu gerettet werden? Nomen est omen. Der Name, hatten wir eben gesagt, stellt das Wesen dar. Das Wesen der Rettung liegt also darin begründet, dass Yahweh der Retter ist. Yahweh ist der Ich Bin, der Ich Bin. Der, der Leben in sich selbst hat, der unveränderlich, der ewig Seiende. Es liegt im Wesen Gottes begründet. Er ist Rettung. Er kann nicht anders. Er will nicht anders. Der ganze Wille Gottes in Bezug auf die Rettung ist damit begründet in seinem Wesen. Und wird zusammengefasst mit nur einem einzigen Satz. So einfach, so schlicht, dass jedes Kind es erfassen und begreifen kann. Und das ist der Satz, den ihr wahrscheinlich eben alle schon in Gedanken durchgegangen seid. 1. Timotheus 2, Vers 4. Da ist die Rede von Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott, der Retter, will, dass alle gerettet werden. Das ist sein Wille. Und er macht es mit dem Nachsatz noch deutlicher. Will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier steht also wirklich Erkenntnis, also das Einswerden in Liebe, das völlige Erkennen, so wie wir von Gott erkannt wurden. Gott ist Retter, das ist sein Wesen und dieser Rettergott will, dass alle gerettet werden und diese Rettung bedeutet, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, in Liebe eins werden mit der Wahrheit. Und was ist Wahrheit? Gott als Person ist die Wahrheit. Die Gotteswirklichkeit ist die Wahrheit. Und mit dieser Gotteswirklichkeit völlig eins zu werden, in diese Gotteswirklichkeit hineinzugelangen, das ist das Ergebnis der Rettung. Und das ist Gottes geoffenbarter Wille. Und hier gibt es keinen Spielraum für irgendwelche Fragen. Es braucht keine Erklärung. Hier gibt es nur zwei Zustände. Zustand 1, glaubst du das? Oder Zustand 2, glaubst du das nicht? Ist ja, brauchen wir keinen Verstand zu. Hier steht, Gott will, dass alle gerettet werden. Glaubst du das oder nicht? Und das Ja, ich glaube oder Nein, ich glaube es nicht, ist gleichbedeutend mit, glaubst du der Bibel Ja oder Nein? Und diese Frage muss jeder für sich selbst in seinem Herzen beantworten. Und bitte, wir haben ja für heute gesagt, einfach. Keine Erklärung, wie geht das zu, wie schafft das Gott, wie verhält es sich dann mit anderen Aussagen, die ja auch Gottes Wort sind, wo dann die Rede von ewiger Pein ist, von dem Wurm, der nicht stirbt, steht ja auch in seinem Wort. Aber das haben wir bereits bei anderer Gelegenheit geklärt und erörtert. Aber das Verständnis dazu, dass wir wissen, wie geht das zu und wie werden solche Fragen beantwortet, das setze ich an zweite Stelle. An erster Stelle steht, was will Gott? Und nicht, kann ich das verstehen, wie das wohl zugeht? Und der Wille Gottes ist klar formuliert. Ich fasse nochmal zusammen. Der Rettergott will, dass alle gerettet werden, steht da. Er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibe, steht da. Er hat Gedanken des Friedens für alle. Und Yahweh ist Rettung. Jetzt schließt sich dann die zweite Frage an. Okay, Dass Gott alle Menschen retten will, es steht geschrieben, also glaube ich es. Selbst wenn andere Fragen vielleicht offen bleiben für das Verständnis oder vorerst offen bleiben. Aber wollen ist das eine. Hat Gott denn auch das Vermögen, seinen Willen zu realisieren? Das ist also die zweite einfache und wichtige Frage. Kann Gott alle retten? Da muss ich zusagen, diese Frage zu stellen, die fällt mir schwer. Wir Menschenkinder, wir sind wie Gras, wie eine Blume, die am Feld verwelkt. Und wir wagen es, den Schöpfer des Himmels und der Erde zu fragen, kannst du überhaupt das, was du willst? Wir schwachen Geschöpfe fragen den Allmächtigen, fragen den, der das Nichtsein beruft, als wäre es da, hast du das Vermögen, deinen Willen in die Tat umzusetzen? Eigentlich verbietet sich uns diese Frage. Aber Gott ist so gnädig und so mitfühlend, so vorausschauend, lässt sich so sehr zu uns Geringen herab, dass er diese Frage tatsächlich in seinem Wort beantwortet, und zwar auch wieder ganz einfach. Schauen wir uns an, wie. Natürlich werden wir wieder fündig bei einem Vers, den ich vermute, jedes Jahr hier erwähne. Ihr kennt ihn bestimmt, vielleicht sogar auch schon auswendig. In Jesaja 46 steht, das sind die Verse 9 bis 11. Gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Das kann er sich leisten, weil er es weiß. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Und das ist übrigens ein Gottesmerkmal. Das kann sonst keiner. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, und jetzt kommt's, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Das ist doch deutlich, oder? Ja. Noch ein Wort aus dem Neuen Testament. Römer 14, Vers 11. So wahr ich lebe. Also, das ist wahr. So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott huldigen. Und dieses Wort von dem Beugen der Knie, das findet sich mehrmals in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel, Albrecht, hast du gestern, glaube ich, auch schon gelesen, Jesaja 45, Verse 22 bis 24. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen, jede Zunge schwören, nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke, zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnen. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Die Bibel wird hier ganz ernst, so wahr ich lebe. Ich habe bei meinem Namen geschworen, Gott schwört bei sich selbst, dass das in Erfüllung gehen wird, was er vorhat. Da ist kein Spielraum für Zweifel. Und ein weiterer uns bekannter Vers aus Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat Gott ihn, Christus, auch überaus hoch erhöht und ihn mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen, und wir hatten ja gesagt, was der Name ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen, unterirdischen, jede Zunge huldige, Herr, ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und damit gar kein Zweifel aufkommt, fügt Gott noch hinzu, jedes Knie, aller Knie, tatsächlich alle, die in den Himmeln, im Irdischen und im Unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, huldige dieses Ex homologeo aus dem Inneren heraus übereinstimmend bekenne, Herr, ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes. Doch nicht nur zur Verherrlichung Gottes, sondern Gottes des Vaters. Hier ist kein zähneknirschendes Unterwerfensein unter einen Herrscher gemeint, sondern alle bekennen sich zu ihm als Vater. Als ihren Vater, der sie liebt, und als ihren Vater, der von ihnen, von seinen Kindern geliebt wird. Aus dem Innersten eines jeden Einzelnen ertönt dieser Gleichklang, diese Übereinstimmung, diese Harmonie mit dem Christus, so wie der Sohn den Vater liebt und wie der Sohn vom Vater geliebt wird und sich freiwillig dem geliebten Vater unterordnet, so ist das Bekenntnis der ganzen Schöpfung. Und das geht auch gar nicht anders, weil 1. Korinther 12, Vers 3 sagt eindeutig, niemand kann sagen, Herr ist Jesus, außer im Heiligen Geist. Es braucht zu diesem Bekenntnis den Geist Gottes, um ihn als Herrn anzuerkennen. Und den Geist Gottes erhält man durch Neuzeugung und Wiedergeburt. Dann hat er, wenn dieses Bekenntnis da ist, also alle in sein Gottesleben hineingezeugt und er ist in allen Vater. Gott führt seinen Willen, seine Absichten, sein Vorhaben aus und bringt es zum Ziel, führt es in die Vollendung. Dieses Vermögen, seinen Willen in die Tat umzusetzen, hat er also. Es sind so viele Verse, also ich will noch zwei lesen, weil das so schön ist. Psalm 135, Vers 5 oder 6, ich weiß nicht. Denn ich weiß, dass Jahwe groß ist. Und unser Herr groß vor allen Göttern, alles, was Jahwe wohlgefällt, das tut er. In den Himmeln, auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Das sind Gerichte Gottes. Und Hebräerbrief sagt, von all dem wegsehen, denken wir an die Gefangenschaft der Israeliten, denken wir an die Nöte unserer Zeit, von allem wegsehen, blicken wir auf den Urheber und Vollender des Glaubens auf Jesus. Alles, was ihm gefällt, alles, was er will, tut er. Hier steht es, schwarz auf weiß. Keine Frage, kein Zweifel, keine weitere Erklärung. Einfach nur glauben, was geschrieben steht. Er ist der Urheber und Vollender. Anfangen und Vollenden sind bei ihm eins. Deswegen kann er ja im Vorhinein verkünden, was am Ende sein wird. Weil er der Urheber ist Garant für die Vollendung. So wie er ein Werk anfängt und beginnt, so ist garantiert, dass er dieses Werk zu Ende bringt und in die Vollendung führt. Er hat das Vermögen, das angefangene Werk zur Vollendung bringen. Und Philipper 1, Vers 6, da sagt Paulus, ich habe eben dieses Vertrauen, das wünsche ich uns auch, dass er, der unter euch das gute Werk angefangen hat, es bis zum Tag Christi Jesu auch vollenden wird. Auch, kein Zweifel, er ist ja der Urheber und Vollender. Wir stellen fest, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Gott in Christus und durch Christus das vollendet, was er begonnen hat. Dass sein Willen zur Ausführung gebracht wird, das hat der Allmächtige bei sich selbst geschworen. Und es spielt gar überhaupt keine Rolle, ob wir das mit unserem Verstand verstehen, ob wir wissen oder gar erklären können oder ob wir verstehen, wie das zugeht, spielt überhaupt keine Rolle. Hier ist nur der Glaube gefragt. Glaube ich, was Gottes Wort sagt? Selbstverständlich, wenn wir es, nachdem wir es glauben, dann auch noch mit unserem schwachen Verstand halbwegs nachvollziehen können, ist es umso schöner. Aber es geht gar nicht darum. Gott sagt, ich vollende meinen Willen. Stellen wir uns im Glaubensgehorsam unter dieses Wort. Und wir können von unserem Gott nicht groß genug denken. Was wir zu denken und zu fassen imstande sind, das reicht nicht aus. Gott ist immer noch größer und noch schöner und noch herrlicher und noch stärker und noch vermögender und noch wunderbarer. Und immer dann, wenn wir nicht im allerhöchsten Superlativ von Gott denken und sprechen, dann sollen wir uns hinterfragen und prüfen, ob wir denn richtig im Glauben stehen. Dem Allmächtigen, dem Allerhöchsten, dem Ewigen auch nur eine Winzigkeit abzusprechen, so wie die Schlange. Sollte Gott gesagt haben, sollte er das so gemeint haben, das birgt schon die Gefahr eines falschen Geistes anstelle des Heiligen Geistes. Alles, was Gott verheißen hat, ist er auch imstande zu tun. Das sagt Paulus im Römerbrief und bezieht sich dabei auf Abraham. An der Verheißung Gottes zweifelte er, der Abraham, nicht durch Unglauben, sondern wurde im Glauben gekräftigt und gibt Gott Verherrlichung, voll gewiss, dass er das, was er verheißen hat, auch imstande ist zu tun. Römer 4, Vers 20. Abraham. Wo kam der Abraham her? Aus Ur, in Chaldäa. Die Chaldäer sind bekannt oder waren bekannt als außerordentliche Experten in der Sternenkunde. Und so war Abraham mit einem Mal von Gottes Allmacht überzeugt und überwältigt, als Gott ihn fragt: Abraham, kannst du die Sterne zählen? Hier heißt es Inventur machen. Kannst du an den Himmelskörpern eine Inventur durchführen? Abraham kannte sich aus mit der Sternwelt und da wusste er sofort, wer da bei der Himmelswelt Inventur führen kann, wer da den Überblick hat, wer das sogar geschaffen hat, wer das designt hat, wer das kreiert hat, der ist allmächtig. Und sofort glaubte Abraham Gott. Sofort war er von Gottes Allmacht überzeugt und voll gewiss, dass Gott zu allem imstande ist. Voll gewiss, dass Gott das Vermögen hat, alle seine Verheißungen in die Vollendung zu führen. Alle Verheißungen zum Frucht hervorbringen führt. Selbst die Verheißungen, die völlig aussichtslos scheinen. Wie sollen 100-jährige Abraham und eine 90-jährige Sarah noch einen Sohn bekommen? Und noch eins obendrauf. Und dann diesen Sohn, an dem die Segensverheißung hing, auch noch als Opfer dazu bringen. Und trotzdem hielt er an der Verheißung fest. Eine völlig aussichtslose Situation, aber er war im Glauben voll gewiss. Ganz klar ist Gottes Allmacht und Vermögen vielfach im Wort der Wahrheit gesagt. Ich will noch was lesen, 2. Korinther 1, Vers 20. All die Verheißungen Gottes sind ja in ihm, in dem Christus. Darum ist auch das Amen durch ihn nicht einfach so, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und jetzt dürfen wir noch angesprochen sein durch unseren Dienst. Alle Verheißungen Gottes sind ja in Christus und keine einzige Verheißung geht verloren. Alle werden erfüllt. Garantiert. Wir können auch den Hiob fragen, welchen tiefen Weg wurde er geführt? Und was bekennt dieser zerschlagene Gottesmann am Ende seines Lebens? Ich weiß, Hiob 42, Vers 2, ich weiß, dass du, Jahwe, alles vermagst. Kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wissen wir das auch? Sind wir dessen voll gewiss? Alle Not, alles Leid, alle Ausweglosigkeit ist niemals sinnlos, auch wenn wir den Sinn jetzt nicht kennen. Er führt hindurch. Auf dem CA-Plan steht immer durchkreuzt zur Krone. Morgen will ich noch etwas dazu sagen. Er vermag völlig zu retten. Er hat das Vermögen. Und jetzt will ich noch einen Vers, den du eben gelesen hast, aus dem 2. Gemeindegebet. Epheser 3, Vers 20. Und dann schließen wir diese Frage ab. Ob Gott das Vermögen hat, ob er kann, was er will. Epheser 3, Vers 20. Ihm aber, der über alle Maßen mehr tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder erdenken können, der in uns wirkenden Kraft und Energie und Dynamis entsprechend, ihm sei die Verherrlichung in Christus Jesus. Er hat das Vermögen über alles hinaus. Das Wort, was hier steht, heißt hyperexperissou, also drei Begriffe. Höher geht es übrigens nicht. Perissos bedeutet mehr als notwendig. Perissos heißt über und über. Und dieses Wörtchen perissos hat noch die Vorsilbe ex, ex kennen wir, aus, heraus. Das heißt, es ist nochmals außerhalb. Also nochmals darüber, das heißt also über und nochmals darüber. Und jetzt kommt das dritte Wörtchen noch, da steht noch ein Hyper davor. Also nochmal höher, nochmal mehr, nochmal übersteigend. Das, was hier steht, heißt, Gottes Vermögen ist über und nochmals darüber hinaus. Das steht hier, das ist das Vermögen Gottes. Das ist Gott imstande zu tun. Hier gibt es keine Grenze und wir fragen, kannst du, was du willst? Das ist unser Gott. Über und nochmals darüber und darüber nochmals hinaus. Und das sage ich euch auch, liebe Geschwister, wer kleiner von Gott denkt als über und nochmals darüber und nochmals darüber hinaus, der denkt zu klein.
Ja.
Jahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol herab und herauf. Er kann es sich leisten, eine ganze Schöpfung in den Tod dahin zu geben und vermag sie wieder herauszuführen. Wenn er will, und was haben wir betrachtet? Er will. Gott sei Dank, er will und er kann und er wird. Alle Verheißungen sind ja in ihm. Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit, damit er sich aller erbarme. Gottes Wille ist die Rettung aller. Gottes Vermögen ist die Rettung aller. Da können wir nur sagen, Halleluja. Aber jetzt kommen wir noch zur dritten und letzten Frage. Kann ja sein oder kann es nicht sein. Ändert Gott womöglich seine Meinung? Kann ja sein, dass er alle Menschen retten wollte. Und auf jeden Fall hat er das Vermögen dazu. Das glauben wir ganz gewiss. Aber was ist, wenn der Mensch partout nicht will? Und alle Gelegenheiten, die Gott ihm zu Lebzeiten gibt, ausschlägt und einfach nicht will, dass Gott dann auch irgendwann nicht mehr will, seinen Willen ändert? Kann das sein? Eben habe ich schon gesagt, die Frage nach Gottes Kraft, nach Gottes Können, nach Gottes Vermögen zu stellen, das fällt mir schwer. Und wir haben ja in der Beantwortung auch gesehen, wie absurd diese Frage war. Über und nochmals darüber und sogar noch darüber hinaus ist sein Vermögen. Aber jetzt die Frage, ob Gott womöglich seinen Willen ändert, weil ja der Mensch nicht will, die finde ich noch schlimmer. Wir fragen den Gott Yahweh, den Ich Bin, der Ich Bin, den Unveränderlichen. Wir fragen den, der alles im Vorhinein geplant hat, der durchdacht hat. Wir fragen den, der uns von Ferne erforscht hat, längst bevor wir waren und uns dann in dieser Kenntnis ins Dasein ja gerufen hat, der also gewusst hat, welche eigenwilligen Geschöpfe er da haben wird. Wir fragen den, der alles vermag und noch darüber hinaus zu tun imstande ist, und in dem Bewusstsein, in dem Wissen, dass die Geschöpfe ihren Eigensinn über die Gotteserkenntnis stellen werden, hat er sie dennoch geschaffen und hat sich dann dazu bekannt, ich will alle retten, den fragen wir, hast du es dir wohl möglich anders überlegt, weil der Mensch nicht will? Das ist noch eine absurdere Frage, aber Gott ist auch hier souverän und vollkommen gnädig, lässt sich zu uns herab und gibt auch hierzu Antwort in seinem Wort. Und jede Frage, die Gott in seinem Wort beantwortet, die dürfen wir auch stellen, dann ist sie nicht absurd. Aber ich frage nochmal, welchen Grund sollte Gott haben, seinen Willen zu ändern? Er hat doch sein Heilsprogramm deshalb aufgestellt und völlig durchdacht, bevor er die Schöpfung geschaffen hat. Er hat doch die Geschöpfe erkannt, bevor sie waren. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt und hat seinen Willen geäußert. Ich will alle retten. Alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat zudem das Vermögen, es so zu wirken. Und den Preis, den hat er auch schon bezahlt. Er hat bezahlt und sollte das Bezahlte zurücklassen, weil er es doch nicht mehr will. Aber auch das hat Gott gewusst, dass solche Gedanken in den Herzen der Menschen aufkommen können, hat deswegen im Vorhinein auch schon die Antwort gegeben, ob er seinen Willen ändert oder nicht. Auch hier braucht man nichts zu verstehen, einfach nur lesen, was da steht. Römer 3, Vers 3. Was denn, fragt er. Wenn etliche gemeint sind wie der Juden, Wenn etliche ungläubig oder untreu sind, wird etwa deren Unglaube die Glaubwürdigkeit und die Treue Gottes aufheben? Glaub's doch selbst nicht. Gott aber, er werde wahr, er wird wahrhaftig, er setzt sich durch. Und jeder Mensch aber, ein Lügner, so wie es geschrieben steht, damit du gerechtfertigt würdest in deinen Worten und siegen wirst, wenn man mit dir rechtet. Das wird nochmal bestätigt, 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir ungläubig sind, bleibt derselbe glaubwürdig, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat ja bei seinem Namen geschworen. Gottes Berufungen sind unbereubar. Gottes Berufung wird nicht zurückgenommen. Gottes Berufung, Gottes Absicht, Gottes verkündeter und ausgesprochener Plan und Wille ist unwiderruflich, ist unauflöslich, ist unveränderbar. Was Gott geschworen hat, bleibt gültig. Der Unglaube der Schöpfung, der kann selbstverständlich zu Verzögerung führen. Gucken wir uns doch mal die Wüstengeschichte an. Statt in 3 Wochen da durchzumarschieren, 40 Jahre sind sie da gewesen. Gucken wir uns doch die aktuelle Situation an. 2000 Jahre Diaspora. Verzögern? Ja. Verhindern? Nein. Es gibt nur einen absoluten Souverän und das ist Gott selber. Er bleibt souverän, er bleibt sich selbst treu. Was er beschlossen und verkündet hat, das geschieht. Aber der Ewige, tja, der hat Zeit und hat auch Geduld. Wir dürfen das, was hier speziell in Bezug auf die Juden gesagt wird, wieder ausweiten auf das Verhalten und Reagieren aller Geschöpfe im Himmel und auf Erden. Denn die dagewesene Treue Gottes, das ist ja die Wesensart unseres Gottes. Und sein Wesen ist sein Wesen, unabhängig wem gegenüber diese Treue hier beschrieben wird. Hier gibt es überhaupt keine Kompromisse oder unterschiedlichen Auslegungen oder andere Möglichkeiten. Alles andere stellt ja den allerhöchsten Gott, den Gott der Götter in Frage. Wenn er sein Wort gegeben hat, dann vermag kein einziges Geschöpf dieses Wort aufzulösen oder ungültig zu machen. Und wenn Menschen nicht glauben oder nicht geglaubt haben oder glauben können, wird dann ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Nein. Das sei ferne. Es geht nicht. Unmöglich. Und das Ganze wird auch wieder bestätigt. Gucken wir ins Alte Testament rein. Jesaja 14, Vers 24. Jahwe, der Heerscharen, hat geschworen und gesprochen. Wahrlich, das wird nochmal betont, wie ich es vorbedacht habe. Also geschieht es, wie ich es beschlossen habe. Also wird es zustande kommen. Jesaja 45, 23. Hattest du gestern schon? Ich glaube, hatte ich eben auch schon. Egal, nochmal. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit erfolgt. Es wird nicht rückgängig werden. Jesaja 55, Vers 11. Das Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird genau das ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und wer ist das Wort? Er, Jesus, ist das Wort der Wahrheit. Und was ist sein Name und was ist sein Wesen? Gott ist Rettung. Wozu ist das ausgesandt? Zur Rettung. Steht hier, es wird ausgeführt, hier steht's. Das sind die Worte des Ewigen. Was er will, hat er geplant. Was er geplant hat, hat er verkündet. Was er verkündet hat, wird nicht rückgängig gemacht. So klar, so deutlich, dass jedes Kind es verstehen kann. Sonntagsschulgeschichte. In der Sonntagsschule, ich weiß nicht, was die Kinder jetzt hier hören, aber wir haben früher gehört, zum Beispiel von der Wüstenwanderung, von Josua und Kaleb. Was wird da gezeigt? Das Volk Israel, sie zweifelten am Vermögen Gottes, dass er sie ins Land zu führen vermag. Nur die beiden, Josua und Kaleb, die nicht. Warum? Wird auch gesagt, 4. Mose 14, 24, weil ein anderer Geist in ihnen war, der Geist Gottes. Und an anderer Stelle, 4. Mose 32, 12, weil sie Jahwe völlig nach gefolgt sind. Also völlige Nachfolge. Die anderen Kundschafter, sehr bedeutsam. Die setzen ein Gerücht in die Welt, erzählen Mythen und erzählen, warum man dieses neue verheißene Land nicht einnehmen kann. Und diese Mythen, dieser planmäßig verbreitete Irrtum führt dazu, dass das ganze Volk zweifelte am Vermögen Gottes. Ich will nicht auf unsere heutige Politik abzielen, aber Gedanken kommen mir. Erinnern wir uns, was wir gelesen haben zur babylonischen Gefangenschaft, dass Gott sagt, lasst euch nicht täuschen. Hört nicht auf euch selbst, auf eure eigenen Gedanken, weil ihr seht ja nur und denkt nur das, was ihr sehen könnt. Gibt es solche Täuschungen und Falschaussagen auch heute? Und jetzt meine ich in Bezug auf die Gemeinde, Gerüchte, Vorurteile, gefährliches Halbwissen, Tradition, gesellschaftlicher Zwang, auch innerhalb der Gemeinde, dass die meisten Gläubigen Zweifel haben, sollte Gott wirklich alle retten wollen? Sollte er wirklich alle retten können? Ändert er womöglich nicht doch seinen Willen? Nein, er ändert seinen Willen nicht. Ja, er hat den Willen, alle zu retten, und er hat das Vermögen. Daran halten wir fest. Auch wenn es, wie bei Josua und Kaleb, also bei denen drohte es, dass man sie steinigen wollte, so ist es bei uns sicherlich nicht, aber trotzdem, Gegenwind ist angesagt. Und die Folgen dieses Murren des Volkes und das Zweifeln an Gottes Vermögen hat sie einen 40-jährigen Umweg geführt. Aber eigentlich sind es ja noch mehr als 40 Jahre. Die meisten machen ja einen Umweg übers Totenreich. Auch die Folgen des Murrens und des Zweifelns an Gottes Liebe zur Zeit Jesu, das waren, ich habe es eben schon gesagt, 2000 Jahre beiseite gesetzt sein. Und es kommt Gericht und große Drangsal. Halten wir fest an Gottes Wort. Gott hat seinen Bau, sein Kunstwerk, seine Schöpfung doch bis zum Ende durchdacht und das im Vorhinein. Ihr kennt, was in Lukas gesagt wird. Wer unter euch einen Turm bauen will, setzt er nicht sich zuvor nieder und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Auf das nicht etwa, und jetzt kommt auch die Begründung, wenn er den Grund gelegt hat und nicht zu vollenden vermag, dass alle die, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, der da hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Geschieht das bei Gott? Vermag er nicht zu vollenden? Wird er zum Gespött, wenn er das All nicht vollendet und alles in allem wird, weil ihm das Geschöpf Widerstand leistet und nicht will? Das wäre eine Bankrotterklärung des Allmächtigen. Dann wäre er nicht allgenügsam. Und das ist unmöglich. Er hat das Vermögen zu vollenden, trotz und vermittels aller Widerstände. Also, ändert Gott seinen Willen? Er sollte alle Israeliten aus Ägypten raus ins verheißene Land führen. Aber nur die zwei, Josua und Kaleb, haben es von denen, die auszogen, geschafft. Alle anderen kamen um. Könnte man ja sagen, ja, hast du es geschafft. Ist das das Endergebnis der Wege Gottes? Nur die zwei? Bleibt's bei den beiden? Was sagt die Verheißung? Ganz Israel wird gerettet. Gott hat seinen Willen nicht abgeändert, aber der Ewige hat Zeit. Die Verheißung, so singen wir in einem Lied, kann verziehen, kommt nicht bald, was er verspricht, muss man doch dem Zweifel fliehen, weil sein Wort er niemals bricht. Ist die rechte Zeit nur da, so, und dann wird alles lauter, ja. Zurück auf die, die in der Wüste umgekommen sind und das verheißene Land bis heute nicht erreicht haben. Da heißt es in Römer 11, Vers 23, gewahre nun die Güte und die Strenge Gottes. An denen, die fallen, zwar die Strenge, an dir aber die Güte, wenn du in der Güte beharrst, sonst wirst auch du abgehauen. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben beharren, sie werden wieder eingepfropft, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Römer 11, 25. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Und sodann wird Israel als Gesamtheit gerettet. Vers 29. Unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Vers 32. Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit ein, damit er sich alle erbarme. Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Ändert Gott seinen Willen? Passt er seine Absichten an? Je nach Verhalten und Wollen und Zustimmung der Geschöpfe, denken wir das bloß nicht. Israel wird als Gesamtheit errettet. Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Er hat das Vermögen. Unbereubar sind seine Gnadengaben und Berufung. Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit, damit er sich alle erbarme. Aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. So haben wir es gelesen. Ihm allein die Ehre. Und jetzt können wir zum Abschluss noch ein paar andere Zeugen der Bibel fragen, ob sie sich mit ihrem Willen durchsetzen konnten oder ob der Wille Gottes sie umgeleitet hat. Mhm. Wie war das bei einem Jona? Hat Gott von seinem Plan abgelassen und ihn dann nach Spanien reisen lassen? Nee. Wie war das bei Abraham, der gelacht hat, zu alt und Gottes Vorhaben für unmöglich erst fand? Hat Gott seine Verheißung trotzdem wahrgemacht? Wie war das bei Josef, wo die Brüder dachten, es übel zu machen? Wurde es übel? Es wurde lebensnotwendig. Wie war das bei Petrus, der Jesus verleugnet hat? Hat Gott ihn deshalb verworfen oder vielmehr gefestigt? Wie war das bei Zachäus, dem Zöllner? Hat dieser schlimme Mensch unseren Herrn Jesus dazu verleitet, schlimme Dinge zu tun, oder hat Jesus ihn verändert? Wie war das bei Paulus? Durfte er die Gemeinde weiter verfolgen oder hat Gott ihn radikal umkehrend gemacht? Und was geschieht also wohl mit denen, die Gott versammeln möchte, wie eine Henne ihre Küchlein versammeln will, die aber partout nicht wollen? Lässt Gott ab von denen, was all dem, was wir jetzt betrachtet haben, und alle biblischen oder einige biblischen Zeugen gehört haben, dann kann es nur eine Antwort geben. Nein, niemals. Gott lässt sie Umwege gehen, aber er führt zum Ziel. Und der Umweg kann sogar durchs Totenreich führen, denn er führt herab und wieder herauf. Ihr geliebten Gottes, wir haben uns drei einfache Fragen gestellt in Bezug auf die Rettung der ganzen Schöpfung und die Vollendung des ganzen Alls. Nämlich, was will Gott? Vermag Gott auch das zu tun, was er will? Und ändert Gott womöglich seinen Willen? Die Antworten sind dreimal so klar, so deutlich, so unwiderstehlich. Gott will, dass alle gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist Leben aus Gott. Das ist sein Wille für die Schöpfung. Für alle Schöpfung. Wir haben es gelesen, Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben gelesen, Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass das Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibe. Und Gott vermag alles zu tun, was er will. Alles, was er sich selbst vorgenommen hat. Er hat die Kraft, er hat das Vermögen, er hat die Macht, alles zu tun. Der Glaubensvater Abraham war voll gewiss, dass Gott das, was er verheißen hat, auch imstande ist zu tun. Wir sprechen von, die Bibel spricht vom Urheber und Vollender. Also nicht nur irgendwie zu tun, sondern bis in die völlige, vollkommene, totale Vollendung hineinzuführen. Und dann haben wir gelesen, Epheser 3, Vers 20, ihm aber, der über alle Maßen mehr tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Verherrlichung und nicht die Schande, weil er seinen Bau nicht fertig gekriegt hat. Ihm sei die Verherrlichung in Christus Jesus. Das über und nochmals darüber und nochmals darüber Vermögen. Und schließlich, Gott bleibt sich selber treu. Er verändert sich nicht. Er ändert seinen Willen nicht. Denn das ist sein Wesen. Unveränderlich. Unwandelbar, der ich bin, Jahweh hat geschworen und gesprochen, wahrlich, wie ich es bedacht habe, vorbedacht habe, so geschieht's, wie ich es beschlossen habe, so wird es zustande kommen. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen, es wird nicht rückgängig gemacht werden. Und unbereubar sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. Und jetzt frage ich zum Abschluss uns alle, aber besonders die jungen Leute. Ist denn wohl unter uns ein Kaleb? Ist unter uns ein Josua, der nicht an diesem Willen und an diesem Vermögen Gottes zweifelt und gegen alle Widerstände des Alltags an dieser Botschaft festhält, Gott will alle retten, Gott kann alle retten und Gott wird alle retten, die eben einen anderen Geist haben als den Geist dieser Welt und eben von dem Heiligen Geist Gottes gelenkt und bestimmt werden, die ihm völlig nachfolgen mit ungeteiltem Herzen. Gibt es auch heute noch, gibt es auch hier noch einen Kaleb und einen Josua? Das wünsche ich euch und uns. Halten wir dieses Glaubensbekenntnis fest. Gott will, Gott kann, Gott wird alle retten, alle versöhnen, alle ins Leben zeugen, denn er will sein und wird sein, alles in allen. Halleluja, Amen.
Amen.